herzlich willkommen. Wir haben heute ein wirklich grundlegendes Thema vor uns, das auf einem Text basiert, den Sie uns geschickt haben. Es geht um das islamische Verständnis von Gott. Und als Grundlage dient uns da ein Text von Yusuf Keskingöz, einem Religionslehrer. Und unsere Mission sozusagen ist es herauszufinden, was genau hinter diesem zentralen Begriff der Einheit Gottes steckt.
Mhm.
Und wie dieses eine Konzept die gesamte Beziehung zwischen Gott, dem Propheten und, naja, dem Menschen formt. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Unbedingt. Und was wir da sehen werden, ist, dass dieses Wort Einheit hier so viel mehr bedeutet als nur die Zahl 1.
Ach so.
Ja, es ist eine Idee, die wirklich alles durchdringt. Von der radikalen Andersartigkeit Gottes bis hin zu einer ganz praktischen Ethik für den Alltag. Der Text spannt da einen wirklich faszinierenden Bogen.
Er steigt ja auch direkt mit einer Schlüsselszene ein. Der Prophet Mohammed wird gefragt, beschreib uns deinen Herrn. Und seine Antwort ist dann nicht seine eigene, sondern eine Offenbarung. Sure 112. Das scheint ja die absolute Grundlage für alles Weitere zu sein.
Genau, diese Sure, Al-Ikhlas, ist so etwas wie das theologische Fundament in Nussschalenform. Sie ist extrem kurz, nur 4 Zeilen, aber die Dichte ist enorm. Sie definiert Gott, indem sie sagt, was er ist und, fast noch wichtiger, was er alles nicht ist.
Im Text wird sie sinngemäß wiedergegeben: Gott ist einer, ein ewig reiner, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und nichts ist ihm gleich. Also Gott ist einer, das klingt für mich erstmal nach simplem Monotheismus.
Mhm.
Das kennt man ja auch aus anderen Religionen, aber der Text scheint ja auf etwas viel Größeres hinauszulaufen.
Das ist genau der Punkt. Das arabische Wort dafür ist Tauhid.
Tauhid.
Und das wird oft mit Monotheismus übersetzt, aber das greift viel zu kurz. Der Text betont, dass es um absolute Einzigartigkeit und ganz entscheidend um Transzendenz geht.
Transzendenz, das heißt?
Das bedeutet, Gott ist fundamental anders als seine Schöpfung. Er ist nicht an unsere Dimensionen wie Zeit und Raum gebunden. Er ist keine verbesserte Version von irgendetwas, das wir kennen.
Das heißt also, jede Vorstellung, die ich mir von Gott machen kann, ein weiser alter Mann auf einem Thron, eine kosmische Energie,
genau,
ein allmächtiger König, all das ist per Definition falsch, weil es aus meiner geschaffenen Welt stammt und Gott damit vergleichbar machen würde. Das ist ein ziemlich radikaler Gedanke.
Es ist eine radikale Absage an jede Form der Vermenschlichung oder auch an die Vergöttlichung von irgendetwas aus der Schöpfung. Alles, was wir wahrnehmen, ist von ihm abhängig, aber er ist von absolut nichts abhängig. Das ist der Kern von Tauhid.
Und diese Idee hat dann natürlich Konsequenzen.
Riesige Konsequenzen.
Was mich im Text dann wirklich überrascht hat, ist die sprachliche Brücke, die er zu anderen Religionen schlägt. Da heißt es, der Name Allah sei sprachlich verwandt mit dem hebräischen Elohim aus der jüdischen Tradition.
Richtig.
Und bedeutet im Grunde einfach der Gott.
Das ist ein wichtiger Punkt, der hier gemacht wird. Nach islamischem Verständnis, so wie es der Text darlegt, ist Allah nicht der Eigenname eines neuen, exklusiv islamischen Gottes.
Okay.
Es ist schlicht das arabische Wort für Gott. Das benutzen übrigens auch arabischsprachige Christen und Juden. Und die theologische Idee dahinter ist, dass alle Propheten von Adam über Abraham, Moses bis hin zu Jesus immer denselben Einheitsglauben, eben diesen Tauhid, gepredigt haben.
Moment mal, da muss ich einhaken. Wenn es immer derselbe Gott und dieselbe Kernbotschaft war, wie der Text nahelegt, warum gibt es dann überhaupt so klare Unterschiede zwischen den Religionen?
Mhm.
Worin genau besteht dann der entscheidende Unterschied im Gottesbild, den der Islam für sich beansprucht? Da muss der Text doch eine klare Linie ziehen.
Ja, und die ist sehr scharf. Der Knackpunkt, den der Text ganz dick unterstreicht, ist die absolute Konsequenz dieser Transzendenz.
Also dieser Andersartigkeit?
Genau. Im islamischen Verständnis besitzt Gott eben keinerlei menschliche Eigenschaften. Er wird nicht müde. Er bereut nicht auf eine menschliche Art. Er hat keine körperliche Form. Und daraus folgt dann der vielleicht größte theologische Unterschied. Gott erscheint niemals in Menschengestalt.
Ah, okay.
Die Idee einer Inkarnation, also dass Gott Mensch wird, wie im Christentum, ist mit dem Konzept des Tauhid unvereinbar. Die Kluft zwischen Schöpfer und Schöpfung ist und bleibt unüberbrückbar.
Okay, das Konzept des Tauhid ist jetzt klarer. Aber es wirft für mich ein echtes Problem auf.
Welches?
Wenn Gott so unvorstellbar, so radikal anders und von uns getrennt ist, wie soll man da als Mensch überhaupt eine Brücke schlagen? Das klingt nach einer riesigen, fast kalten Distanz. Gibt der Text darauf eine Antwort?
Er muss sie geben, sonst wäre die Religion ja rein abstrakt. Und die Antwort, die Brücke, die der Text beschreibt, sind die Eigenschaften Gottes, die er von sich selbst im Koran offenbart.
Die 99 Namen, richtig. Davon habe ich schon gehört.
Genau die.
As-Salam, der Friede. Al-Alim, der Allwissende. Die Idee ist laut Text, dass man sich über diese Eigenschaften an Gott wendet. Man bittet also nicht einfach nur um Hilfe, sondern wendet sich an den Allwissenden, wenn man Rat sucht, oder?
Oder an den Friedensstifter, wenn man Konflikte hat. Ja?
Das macht diesen unbegreiflichen Gott ein Stück weit greifbarer, als wäre es ein Fächer von Attributen, die man ansprechen kann.
Genau, es sind wie Fenster zu seinem Wesen. Und zwei dieser Fenster sind sozusagen die Panoramafenster, durch die man fast alles sehen soll. Ar-Rahman, der Allerbarmer, und Ar-Rahim, der Barmherzige.
Mhm.
Es ist wirklich kein Zufall. Und der Text hebt das hervor, dass fast jede Sure im Koran, jedes Kapitel mit den Worten beginnt, im Namen Allahs, des Allererbarmers, des Barmherzigen.
Das ist ja quasi eine theologische Leitplanke für alles, was danach kommt.
Absolut.
Egal, ob es um Gesetze, Geschichte oder Warnungen geht, die Überschrift lautet immer Barmherzigkeit. Das rahmt die gesamte Botschaft ein.
Es setzt den Ton, die Grundmelodie. Es ist die Linse, durch die alles andere gelesen und verstanden werden soll. Und es geht noch tiefer. Der Text zitiert eine sehr bekannte Überlieferung des Propheten, einen Hadith, der dieses Prinzip untermauert.
Ja, das ist ein Bild, das wirklich hängen bleibt. Als Allah seine Schöpfung vollendet hatte, schrieb er über seinen Thron: Meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Das ist eine unglaublich starke Aussage.
Ist es?
Es bedeutet ja, dass selbst die strafende, gerechte Seite Gottes letztlich von seiner allumfassenden Barmherzigkeit ummantelt und, ja, übertroffen wird.
Absolut. Und diese Barmherzigkeit bleibt nicht nur eine abstrakte Eigenschaft im Himmel. Sie wird auch in der Welt sichtbar. Sie manifestiert sich. Der Text verweist darauf, dass der Prophet Mohammed selbst im Koran als eine Barmherzigkeit für alle Welten beschrieben wird.
Er ist also quasi die menschliche Verkörperung dieser zentralen göttlichen Eigenschaft.
Sozusagen, ja.
Das bringt uns aber wieder zu unserem Paradox zurück. Auf der einen Seite dieser unendlich ferne, transzendente Gott.
Mhm.
Auf der anderen Seite wird er als extrem nah beschrieben. Der Text zitiert ja auch die berühmte Koranstelle: Gott sei dem Menschen näher als seine Halsschlagader. Wie passt das zusammen? Wie löst die Quelle diesen scheinbaren Widerspruch auf?
Das ist die entscheidende theologische Spannung und die Auflösung ist verblüffend praktisch. Der Text gibt eine ganz klare Antwort. Der Weg zu Gottes Barmherzigkeit führt direkt über die eigene Barmherzigkeit.
Ah.
Die Nähe wird nicht in mystischer Versenkung gesucht, sondern im Handeln.
Hier wird die Theologie also zur konkreten Handlungsanweisung. Es gibt dazu einen Hadith in der Quelle, der das auf den Punkt bringt.
Welchen meinst du?
Wer den Menschen keine Barmherzigkeit erweist, dem erweist Allah, der Erhabene und Glorreiche, keine Barmherzigkeit. Das ist ja mehr als nur ein Appell, gut zu sein.
Es ist ein Mechanismus, eine Kausalität. Es heißt nicht nur, seid barmherzig, dann seid ihr gute Menschen. Es heißt, seid barmherzig, denn das ist der Weg, auf dem ihr Gottes Barmherzigkeit empfangt.
Verstehe.
Die Beziehung zu Gott ist also keine reine Vertikale zwischen Mensch und Himmel. Sie verläuft horizontal, von Mensch zu Mensch.
Also keine Einbahnstraße, in der man passiv auf Gnade von oben wartet.
Genau.
Es ist eher ein Resonanzprinzip. Man sendet Barmherzigkeit in die Welt, um göttliche Barmherzigkeit zu empfangen. Die Verbindung zu diesem transzendenten Gott läuft quasi über den Umweg des Mitmenschen. Das macht es sehr greifbar.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird es noch klarer. Der Text betont, dass der Mensch niemals Gottes ähnlich werden kann. Das würde ja dem Tauhid, der absoluten Einzigartigkeit Gottes, widersprechen.
Richtig.
Aber der Mensch hat von Gott die Fähigkeit bekommen, seine Eigenschaften zu reflektieren. Man kann sich das wie einen Spiegel vorstellen. Der Spiegel kann das Licht der Sonne reflektieren und Wärme spenden, aber er wird dadurch niemals selbst zur Sonne.
Und in diesem Bild wäre der Prophet Mohammed, dann der bestmöglich polierte Spiegel, der diese Eigenschaften wie Barmherzigkeit, Gerechtigkeit oder Weisheit am klarsten für die Menschen sichtbar macht.
Exakt. Er dient als das vollkommene menschliche Vorbild, an dem sich diese 99 Namen im menschlichen Maßstab manifestieren. Wenn der Koran von Gott als dem Friedensstifter, As-Salam, spricht, dann zeigt das Leben des Propheten, wie ein Mensch Frieden stiftet.
Ah, okay.
Er ist die Blaupause für die Verwirklichung dieser göttlichen Attribute im menschlichen Leben.
Verstehe. Aber wie kam diese ganze Lehre, diese Blaupause überhaupt zum Menschen? Gott spricht ja nicht direkt zu uns. Das haben wir ja etabliert. Das würde die Kluft zwischen Schöpfer und Schöpfung aufheben. Wie funktioniert die Übermittlung laut dem Text?
Es gibt eine klare, gestufte Offenbarungskette. An der Spitze steht Gott. Er offenbart seine Botschaft einem Engel, in der Regel dem Erzengel Gabriel.
Mhm.
Dieser Engel übermittelt die wortwörtliche Offenbarung dann an einen von Gott auserwählten Menschen, einen Propheten. Und der Prophet gibt sie schließlich an die Menschheit weiter.
Das ist also ein Prozess, der diese unendliche Transzendenz Gottes mit der begrenzten Aufnahmefähigkeit des Menschen irgendwie kompatibel macht.
Genau das.
Und das war jetzt kein einmaliges Ereignis mit Muhammad. Der Text nennt ja diese beeindruckende Zahl von 124.000 Propheten, die es laut islamischer Tradition im Laufe der Geschichte gegeben haben soll.
Das ist ein zentraler Gedanke, der den universellen Anspruch unterstreichen soll. Die Idee ist, dass kein Volk und keine Kultur jemals von der göttlichen Rechtleitung ausgeschlossen war.
Und alle haben dieselbe Kernbotschaft gehabt?
Alle Propheten, so die Theologie, haben im Kern dieselbe Botschaft gepredigt. Tauhid. Die äußeren Regeln und Gesetze mögen sich an die Zeit und den Ort angepasst haben, aber der Kern der Glaube an den einen einzigartigen Gott blieb immer gleich.
Und mit dem Propheten Mohammed ist diese Kette dann zum Abschluss gekommen. Das untermauert ja den Punkt vom Anfang nochmal, dass es aus dieser Perspektive nicht um einen neuen Gott geht.
Richtig.
Sondern um eine universelle Botschaft, die hier ihre endgültige, für alle Menschen gültige Form gefunden hat.
Genau, er wird als das Siegel der Propheten bezeichnet, der die vorherigen Botschaften bestätigt, zusammenfasst und zu ihrem Abschluss bringt.
Okay, das war eine sehr dichte, aber erhellende Analyse dieses Textes. Fassen wir die wichtigsten Punkte für Sie als Zuhörer noch einmal zusammen. Das absolute Herzstück des islamischen Glaubens, wie es hier dargelegt wird, ist Tauhid. Also die radikale Einheit und Einzigkeit Gottes, der völlig jenseits unserer Vorstellungskraft und jeder menschlichen Eigenschaft existiert.
Gleichzeitig ist seine wichtigste offenbarte Eigenschaft die Barmherzigkeit, die sogar seinen Zorn überwiegt. Und diese Barmherzigkeit ist keine passive Eigenschaft, die man nur bewundert. Sie ist eine aktive Aufforderung.
Ja.
Die erfahrbare Nähe zu diesem unendlich fernen Gott wird nicht primär durch Weltflucht oder mystische Rituale erlangt, sondern durch die ganz praktische, gelebte Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen.
Und damit überlassen wir Ihnen einen letzten Gedanken für den weiteren Tag. Wenn, wie es in dieser Quelle heißt, die eigene Barmherzigkeit gegenüber anderen der Schlüssel zur göttlichen Barmherzigkeit ist, wie würde sich die Welt verändern, wenn diese Idee nicht nur als religiöses, sondern als universelles menschliches Prinzip gelebt wird?